Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal rund um das Thema, warum überhaupt investieren. In der Vergangenheit haben wir häufig über das Wie gesprochen, also wie lege ich mein Geld an, in welche Assetklassen kann ich investieren, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Und heute sprechen wir mal über den Grund, also warum sollte man sich überhaupt mit dem Thema Investieren beschäftigen, bevor wir dann an das Thema Wie gehen. Bevor wir mit der Folge loslegen, hier noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge des Finanzfluss Podcast wird dir präsentiert von Luxor ETFs. Luxor ist einer der Top 3 Anbieter in Europa im Bereich ETFs und Indexfonds mit rund 70 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Nach dem Zusammenschluss mit ComStage ist das Luxor-Team in Frankfurt erheblich gewachsen und fokussiert sich nun noch stärker auf den deutschen Markt. Das Angebot ist sehr, sehr vielfältig und reicht vom DAX-ETF für ein TER von rund 0,08% über einen weltweit investierenden ETF, wie wir ihn kennen, zum Beispiel den MSCI World. Aber es gibt auch noch verschiedene Themen-ETFs, wie zum Beispiel Wasser, Digital Economy und so weiter. Außerdem bietet Luxor auch die sogenannten Portfolio-ETFs an, die damals bei ComStage schon entwickelt wurden. Hier hast du verschiedene ETFs unter einem Dach. Das bedeutet, du musst dich nicht mehr um die Asset Allocation kümmern, sondern hast quasi direkt eine Vermögensaufteilung. Alle Informationen zu Luxor findest du auf deren Webseite luxoretf.de, luxoretf.de. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge für euch. Es handelt sich hierbei um eine Folge, in der ich nicht alleine bin, sondern mit meinem Co-Host.
Calvin, hi. Ich bin normalerweise bei Instagram zuständig und freue mich, heute mal dabei zu sein.
Genau. In der heutigen Folge geht es mal so um das Thema Anfangen zu investieren. Wir haben ja häufig über das Thema Investieren gesprochen und wie man investiert, worauf man da achten muss, welche Möglichkeiten es gibt, was gute Ideen sind, was weniger gute Ideen sind. Und jetzt haben wir aber häufig oder sehr selten über das Thema Warum gesprochen. Also warum soll man überhaupt investieren? Und Calvin hat sich da ein paar Fragen rausgesucht und will mich heute mal auf diesem Thema challengen.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil auch als ich am Anfang angekommen bin hier bei Finanzfluss, hatte ich noch nicht investiert gehabt und wurde dann so Stück für Stück angefixt davon, von dem ganzen Thema. Aber ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass mir das Thema sonst nicht begegnet ist? Also ich kenne keine Freunde von mir, die investiert sind. Es ist auch kein Thema, über das man häufig spricht. Und vielleicht, Thomas, kannst du mir ja mal sagen, was deiner Erfahrung nach so die Top-Gründe sind, warum Leute überhaupt ihr Geld investieren?
Okay. Ja, gute Frage. Also erstens, warum du noch nicht so viele Leute getroffen hast, liegt vielleicht daran, dass du noch sehr jung bist, also verhältnismäßig jung. Du hast ja gerade das Studium beendet.
23, ja.
Genau. Und da fangen die wenigsten Leute tatsächlich an. Auch wenn man jetzt bei uns in die YouTube-Statistiken guckt, haben wir sehr viele junge Leute, die investieren. Aber das ist ja auf den globalen Schnitt eher die Ausnahme. Mhm. Warum sollten Leute investieren? Ich denke mal, das Wichtigste ist zunächst einmal aus eigener Motivation heraus. Das bedeutet, du musst deine eigene Motivation finden, warum du investierst. Ja. Und im Endeffekt, das Investieren ist ja einfach nur ein Vehikel, um mir in Anführungszeichen irgendwie die Zukunft zu versüßen. Ja, also ich kann das Ganze umgekehrt betreiben, ich kann mir einen Kredit aufnehmen und kann dann auf Kosten meiner Zukunft heute besser leben, indem ich mir zum Beispiel heute ein tolles Auto gönnen kann, was ich mir so eigentlich aus meinem Ersparten nicht erlauben könnte. Und das ist ja auf Kosten der Zukunft gelebt. Und Investieren ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Opfere ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber ich lege heute ein bisschen Geld zur Seite, verzichte auf Konsum, um das Geld dann für mich arbeiten lassen zu können und in Zukunft mehr davon zu haben, als das, was ich auf die Seite gelegt habe, also worauf ich verzichtet habe jetzt in der Gegenwart.
Also bezahlst dich eigentlich quasi für dein morgiges Ich, indem du heute was wegsparst und zur Seite legst.
Genau. Und warum du das tun solltest, dein persönlicher Grund, in Anführungszeichen. Das kannst du tun, zum Beispiel für die Rente. Die meisten Leute tun es für die Rente, weil das besonders angstgetrieben ist. Ja, es gibt ja jede Menge Berater oder auch Publikationen, Medien, was auch immer, die darauf eingehen, wie schlimm die Rentensituation in Deutschland ist, was ja jetzt auch nicht falsch ist. Also es ist ja keine sinnlose Angstmache. Aber da ist die Motivation halt Angst vor der Zukunft und dann Vorsorge. Ja. Mhm. Und genau, genauso gut kannst du aber auch für andere Dinge anlegen, zum Beispiel das Thema finanzielle Freiheit. Ja, viele Leute oder gerade junge Leute, die können mit dem Thema Rente nichts anfangen und sagen, ich will finanziell frei werden. Das ist so das Ultimum-Ziel, wofür du extrem viel Geld brauchst. Ja. Aber es können auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel für ein zukünftiges Auto sparen oder Eigenkapital für ein Haus ansparen. Ja. Dann solltest du idealerweise aber nicht am Aktienmarkt investieren.
Okay, also vielfältige Gründe.
Hm.
Kannst du vielleicht noch mal sagen, bei welchen Leuten du besonders welche Motivation hörst? Also zum Beispiel dieses Thema Altersvorsorge ist ja was, bevor man, weiß ich nicht, 35 ist oder so, ist es ja ein Thema, was überhaupt nicht relevant ist. Also für mich persönlich war das nie eine Sache, wo ich mir dachte, ah ja, warte, das betrifft mich. Vielleicht kannst du dazu mal sagen, ja, von wem du dieses Argument hörst. Du hast eben auch gesagt, das ist angstgetrieben. Vielleicht kannst du auch da noch dazu was sagen. Also vielleicht gibt es auch einen Geschlechterunterschied, vielleicht auch nicht.
Ja, also ich würd mal sagen, am meisten machen sich die Leute Gedanken darüber, die im persönlichen Umfeld sehen, dass es Menschen gibt, die nicht so komfortabel im Rentenalter leben, wie sie es vielleicht sollten oder sich vorgestellt haben, trotz dass sie jetzt x Jahre durchgearbeitet haben. Ja. Und ich denke, das kommt halt mit dem Alter. Ja, gerade wenn du Anfang 20 bist oder so, sind deine Eltern vermutlich sowieso noch im Berufsleben und das Thema Rente kommt noch nicht auf die zu. Wenn du dann so in die 30er kommst, dann vielleicht schon eher. Und dann kommt auch der erste Rentenbescheid. Also Ende 20, ich glaube mit 27 kommt die erste Hochrechnung der deutschen Rentenversicherung, die dir dann sagt, mit wie viel du rechnen kannst und denkst dir dann so, hä? Komisch, diese Zahlen. Also irgendwie, welche soll ich denn da holen? Und da sind auch noch drei Stück drauf. Und genau, und ja, also da muss man sich drüber Gedanken machen. Und dann klar gibt es noch diesen Geschlechterunterschied. Das geht jetzt auch derzeit so relativ viel durch die Medien. Es gibt ja nicht nur das Gender Pay Gap, sondern es gibt auch das Gender Pension Gap. Das bedeutet, ja, dass Männer und Frauen nicht mit der gleichen prozentualen Anteil an Bruttovergütung als Rente rechnen können.
Kannst du vielleicht mal kurz sagen, woran das liegt, dass es einen Unterschied gibt, also zwischen Männern und Frauen?
Boah, da geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also
Ich meine,
da
so
würde ich
in
mich,
der Rente jetzt, also ich.
ja, also ich würde mich da jetzt nicht aus dem Fenster, also kann ich ehrlich gesagt so genau nicht sagen. Also es kann natürlich sein, erstens mal, dass Frauen weniger arbeiten, weil sie halt früher zum Beispiel aufhören zu arbeiten und sich um Kinder kümmern, oder dass sie grundsätzlich ein geringeres Einkommensniveau haben. Und genau, dass es da noch keinen richtigen und fairen Ausgleich gibt ja, wenn zum Beispiel einer der Partner arbeiten geht und der andere erzieht die Kinder, gibt es da keine direkte Anrechnung, zumindest nicht in der richtigen, angemessenen Höhe für die Rente der Frau.
Okay, alles klar. Also du sagst, Altersvorsorge ist so ein Thema, bei dem dann viele Leute vermutlich so Anfang 30, Mitte 30 merken, okay, da gibt es was, ein Problem, was ich habe. Ich bekomme weniger Rente vermutlich, als ich jetzt habe. Und dann beschäftigen sie sich mit dem Thema und kommen eventuell auf das Thema Investieren zu sprechen.
Genau, weil ich meine, warum soll man investieren? Das hängt ja auch damit zusammen. Ich meine, ich kann jetzt einfach nur für meine Rente sparen, indem ich immer hardcore die Hälfte auf die Seite lege von dem, was ich habe. Ja? Und dann brauche ich ja quasi während meinem Berufsleben nur die Hälfte von dem, was ich verdiene. Das heißt, eigentlich reicht ja ein Rentenniveau von 50% bei Renteneintritt. Ja? Also das wäre dann quasi zufriedenstellend. Das Problem ist aber, dass wir noch das Thema Inflation haben, Kaufkraftverlust. Das heißt, ich kann das Geld nicht einfach auf dem Konto rumliegen haben. Vielleicht kommt jetzt sogar noch verstecktes Thema Niedrigzinsen. Das bedeutet, auch hier habe ich nochmal ein Risiko, dass mein Geld an Wert verliert. Das heißt, ich muss irgendwas mit dem Geld tun, um dass es für mich arbeitet. Ja. Und ich meine, so sehr beliebte Produkte in Deutschland sind so ja, das aufs Tagesgeldkonto legen, in der Vergangenheit Sparkonto oder auf den Bausparvertrag oder Lebensversicherung. All das sind jetzt so Dinge, die kein Geld mehr bringen. Ja, das sind sogenannte Geldwerte, da wird Geld in Geld investiert, und woran man investieren muss, ist halt eher Sachwerte, ja, sowas wie zum Beispiel Aktien. Ja, häufig werden Aktien, also das sind die Sachwerte per Default, oder Immobilien oder ja, ein ganz kleiner Teil in Gold, vielleicht ein kleiner Teil an Rohstoffe. Also ich muss mein Geld irgendwo in was Riskantes investieren, um Rendite zu bekommen. Da komme ich eigentlich nicht drum herum. Deswegen muss ich investieren, um diese zukünftigen Ziele zu erreichen.
Okay, alles klar. Also normalerweise ist es ja so, vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber in der Natur, Bären und so weiter haben im Winterschlaf, müssen davor eben auch ordentlich Ressourcen
Fett
ansammeln, ja. Und
ansammeln.
dann wird aber auch immer alles weniger. Und in der Rente ist es ja auch im Grunde so, du arbeitest da dein Berufsleben für hin und am Ende quasi zehrst du von dem, was du mehr hast, als von dem, was du ausgegeben hast. Aber jetzt sagen wir, okay, wir investieren. Das heißt, das Ersparte wird mehr, idealerweise, wenn wir das gut anlegen. Aber jetzt fragen sich ja viele, worin lege ich mein Geld an, sind völlig überfordert davon, auch weil sie diese Finanzbildung nicht in der Schule genossen haben, auch sonst irgendwo nicht. Aber willst du sagen, dass die Motivation der Altersvorsorge eine gute ist zum Investieren, vielleicht auch in Aktien und ETFs, oder ist es dafür geeignet, quasi um dieses Problem zu lösen?
Ja, also ich weiß nicht, aber ehrlich gesagt, ich zweifle daran, dass es als Motivation gilt. Es ist nämlich so ein bisschen wie wenn du jetzt rauchst, ja, und man sagt dir permanent, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist ungesund. Danke, das wissen die Raucher vermutlich selbst. Das einzige Problem ist, dass das so ein latentes und Risiko ist. Also keins, was jetzt direkt, wie zum Beispiel, wenn ein Tiger vor dir steht, das ist ein imminentes Risiko. Mhm. Da weißt du, jetzt muss ich rennen. Ich kann jetzt nicht nur ewig lang warten und verzögern, aber zum Beispiel bei jetzt aufhören zu rauchen oder was für die Altersvorsorge tun oder so, ist halt ein latentes Risiko. Ja, die Altersvorsorge ist als 30-Jähriger mindestens 30 Jahre noch von mir entfernt. Ja, außer ich kann irgendwie früher in Rente gehen. Und von daher ist das, glaube ich, nicht brennend genug oder so, um eine Motivation zu entfachen, zumal es ja auch eine angstgetriebene Motivation ist, also was Negatives. Mhm. Was ich halt, oder was, ich meine, was du ja auch, ja, was wir ja beide super stark bei Finanzlos sehen, ist dieser Community-Gedanke. Die Leute haben Lust, Teil der Investment-Community zu sein. Die haben Bock zu investieren, ETFs zu haben, sich über ETFs auszutauschen. Und ich denke, das ist eine echte Motivation. Ja, es gibt jetzt immer mehr Leute in der Community, die ihre Depots teilen. Also die zeigen halt, was in ihrem Depot drin ist und darüber diskutieren. Es gibt jetzt einzelne Apps, so wie, keine Ahnung, Portfolio Performance und andere, wo man so sein Depot eintragen kann und das zeigen kann. Ich meine, auch wir hier im Büro, ja, ich muss hier jetzt kleinen Disclaimer geben, dass nicht alle im Büro Passivinvestoren sind. Wir haben auch einige aktive dabei, die dann ganz heiß darüber diskutieren, was jetzt gekauft wird oder wer in welche Spekulation durchgeführt hat. Das sind halt, ich glaube, solche Community-Gedanke ist dann halt schon mehr, deutlich motivierender, als jetzt zu sagen, ich möchte irgendwie eine Altersvorsorge, meine Rente aufbauen. Was auch noch hinzukommt, ist das sogenannte, wie Albert es immer so schön nennt, das Fuck-You-Money. So einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt genug Geld auf der Seite liegen, um eine gewisse Freiheit genießen zu können. Zum Beispiel, ganz, ganz, ganz plakatives Beispiel, mein Job macht mir keinen Spaß mehr. Mhm. Der ist irgendwo, wo er mich frustriert. Irgendwie, wenn ich morgens aufstehe, erstmal habe ich Schwierigkeiten aufzustehen, fühle mich überhaupt nicht gut dabei und habe schon so ein unwohles Gefühl im Bauch und so. Wenn du da jetzt gerade eine Familie hast und dir ein Haus gekauft hast und dich bis zum Rande verschuldet hast, dann hast du keine Wahl. Du musst dann einfach jeden Morgen aufstehen, auf die Arbeit gehen und deine Arbeit durchführen und hast dann auch keine Energie mehr, zu sagen, ich will jetzt, also dich mal im Internet zu recherchieren, um mal zu gucken, wie du dich fortbilden kannst, um aufs nächste Level zu kommen, dir einen neuen Job zu suchen. Ja, sondern du bleibst dann einfach im Hamsterrad gefangen. Wohingegen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diese finanziellen Verpflichtungen nicht und habe, keine Ahnung, 50.000 Euro auf der hohen Kante, dann könnte ich auch theoretisch sagen, so, jetzt reicht's, jetzt ziehe ich die Reißleine, hau mich 2 Monate an den Strand und überleg mal, was ich mit meinem Leben mache, ja. Mhm. Und diese Freiheit oder dieses Fuck you Money, dafür brauchst du keine Millionen, sondern brauchst du einfach nur genug auf dem Konto, um mal ein paar Monate überbrücken zu können, ohne Existenzängste zu kriegen, ja.
Ich meine, da ist ja auch schon so Notgroschen sehr, sehr hilfreich und wichtig. Also alleine schon zu wissen, wenn morgen mein Kühlschrank kaputt geht, ist das kein Grund, jetzt in den Dispo zu gehen oder ähnliches. Und ich meine, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch immer sagen, ey, bevor du investierst, mach dir mal...
Schon fast langweilig, ja. Ja. Du kannst schon nicht mehr hören.
Klingt aber auch ein bisschen langweilig, Notgroschen. Ich meine, ja, dieses Wort alleine schon hört man nicht. Aber im Endeffekt ist es ja die Freiheit, die du dir angesammelt hast. Und diese Flexibilität, also auch gerade die Jobwechsel. Es gibt so viele Leute, die einen Job haben, mit dem sie nicht glücklich sind. Und wenn man dann einfach weiß, okay, ich bin nicht darauf angewiesen, sondern ich kann im Zweifelsfall kündigen und was Neues suchen, auch wenn dann 2-3 Monate dazwischen liegen. Ich glaube, das ist einfach, dass das sehr, sehr viel Lebensfreude auch zurückbringt, sehr viel von dieser Angst auch nimmt.
Ja, klar.
Weil ja auch immer, dass es diese Angstgetriebenheit, die es in der Rente gibt. Jetzt haben wir sie auch bei diesem Ziel von, du nennst es Fuck You Money, von Albert Warnecke, dem Finanzvisier. Also auch da, die zweite Motivation wäre dann quasi neben der Altersvorsorge Freiheit, vielleicht sogar die finanzielle Freiheit, ein sehr großes Wort, aber oder oft genutztes Wort. Was ich auch nochmal sehr spannend finde als Punkt ist, warum Leute investieren, ist, wenn man das von Freunden, Familie und so weiter kennt. Also ich habe ja auch gesagt, ich kannte das davor nicht, hatte davor nicht investiert, ich kannte Aktienmärkte nur von den Nachrichten, das war mal am Schluss, neben Wetter gab es nochmal die Finanznews. Aber wenn du nicht investiert bist, das ist natürlich wie Lottozahlen, das interessiert dich nicht, weil du keinerlei Skin in the Game hast.
Du denkst, es ist halt so eine Randkategorie an Menschen, die da irgendwie, die Multimillionäre, die da an der Börse aktiv sein können.
Ja, ja, oder ganz komische, oder oh, das ist irgendwas für alte Leute, wie auch immer. Also ich habe noch nicht mal irgendwie eine Aversion davon gehabt, sondern mir einfach nur egal. Also, aber was ich weiß, ist, dass der erste Kontakt mit jemandem, der Aktien besessen hat, war einer meiner Klasse. Dessen Vater war Patentanwalt. Okay. Und der hatte quasi seinem Sohn dann so einen Fonds vermacht oder mit 18 Jahren übergeben.
Übertragen.
Und er hatte dann die Aktien immer gecheckt. Und für mich war das auch ein bisschen so eine andere Welt irgendwo. Aber ich finde es sehr spannend, dass es für ihn quasi nicht so, also es war für ihn auch aufregend und so weiter, damit ein bisschen geprahlt und so weiter, wie man halt so mit 15, 16 ist. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass sehr viele Leute in Aktien investieren, wenn ihresgleichen das Gleiche tun. Also, ne, wenn du damit aufwächst und das ganz normal ist zu investieren, wie vielleicht auch in anderen Ländern, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du es auch tun wirst. Im Verhältnis jetzt zu, ja, wenn ich meine Eltern es vielleicht davor nicht gemacht hatten oder jetzt anfangen zunehmend, dann ist es ja fremder. Also vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wer investiert eigentlich und woher kommt das Ganze?
Klar. Ich meine, wenn du in gewissen, sagen wir mal, privilegierten Bereichen aufwächst, ist es, glaube ich, gang und gäbe zu sagen, ich habe Aktien, ich habe Immobilien, ich habe Aktien, ich habe nicht meine gesamten Millionen oder zumindest mal ein paar Hunderttausend auf dem Tagesgeldkonto rumliegen. Die Leute haben ja auch diesen Investitionsdruck, die müssen ja irgendwas machen. Das ist wie so ein Investmentfonds, der kann ja auch nicht das Geld in Cash liegen lassen, oder so ein Venture Capital Fonds, der muss in Startups investieren. Und wenn er zu viel Geld hat und es zu wenig Startups gibt, dann macht er auch mal schlechte Deals. Ja. Von daher hast du so einen Investitionsdruck. Und dann, ja, wenn du aus so einem privilegierten Umfeld kommst, bist du quasi mit der Thematik vertraut. Ja, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, aus so einem benachteiligten Umfeld kommt, dann wird er vermutlich sich mit anderen Problemen beschäftigen müssen, als sein Geld anzulegen, ja, weil er vermutlich keins hat. Und da kommt dann halt auch wieder dieser Community-Gedanke ins Spiel. Wenn du jetzt nicht das Glück hast, irgendwie aus der Familie heraus in die Thematik reingebracht zu werden oder aus deinem Freundeskreis, ja, die, genau, die mit der Thematik bekannt sind, dann hast du ja heutzutage, und das ist ja verhältnismäßig neu, die Möglichkeit, dir deine eigene Investment-Community übers Internet zu suchen. Ja, so wie die Leute jetzt auf Finanzhaus kommen in unsere Gruppe oder die ganzen anderen Kanäle, die es gibt, und dann halt dort zu sehen, ah, okay, krass, es gibt Leute, die haben solche komischen Fonds oder sonst
irgendwas. Genau, die sind auch aus, die haben den gleichen Namen wie ich ungefähr, ne, oder machen das Gleiche wie ich. Das ist nicht irgendwie was für die Top 1%, sondern das ist eigentlich was für jeden im Endeffekt. Und das ist vollkommen normal, nichts Außergewöhnliches oder Komisches. Ich meine, es gibt auch Leute, die, ich kenne das auch von Freunden, die auch investiert sind, und dann erzählen sie das vielleicht ihren Freunden und die gucken sie dann komisch an, von wegen, was machst du denn da, so, ist doch nicht, ne? Diese ganzen Klischees, die man ja auch irgendwo hat von Aktionären und so weiter.
Ja, genau. Das klingt ja zu hochtrabend, Aktionär, ja, aber im Endeffekt kannst du für ein paar Euro eine Aktie kaufen und du bist dabei, ja, bist Aktionär.
Kannst auf Versammlungen gehen.
Kannst auf die Versammlungen gehen, genau.
Okay, super spannend. Also wir hatten jetzt Altersvorsorge als Thema, als Motivation, finanzielle Freiheit oder Fuck You Money. Dann so dieses Umfeld, du hast auch noch mal erwähnt, dieses Investitionsdruck, also wenn man zum ersten Mal Geld hat oder wenn man schon immer viel Geld besessen hat und sich fragt, was mache ich denn mit meinen Ersparten jetzt?
Das ist aber das ultimative Luxusproblem, ja. Also ich meine, das ist dann halt, also das ist so zum Beispiel der Erbenfall, ja. Du erbst eine größere Summe und denkst dir, okay, jetzt muss ich irgendwas damit machen, und wirst dann quasi direkt ins kalte Wasser geschmissen oder du gewinnst im Lotto. Ich meine, es gibt ja so viele Fälle von Lottogewinnern, die nach einigen Jahren trotz Multimillionengewinn nichts mehr haben oder irgendwie in Hartz IV gerutscht sind oder sowas. Das ist halt so das Problem, ja, wenn du halt nicht direkt damit aufwächst, mit kleinen Geldbeträgen anfängst und dann quasi gemeinsam mit deiner Depotgröße mitwächst, dann kann dich das Thema auch stark überfordern. Von daher ist es eher seltener, dass die Leute quasi so in diesen Investitionsdruck haben. Ja. Aber wenn du es direkt schon aus dem familiären Umfeld kennst und weißt, okay, der Papa hat eine Firma oder Mama hat eine Firma und die verdient super viel Geld und ich muss damit was anlegen, aber ja, aber es gibt noch, wie gesagt, noch andere kurzfristigere, also finanzielle Ziele, warum du investieren solltest. Ne? Also, ja, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mir ein Auto kaufen oder solche Dinge, da kannst du natürlich, oder zum Beispiel eine Weltreise machen. Ja. Oder was auch ganz klassisch ist, wenn du eine Karriere als Unternehmensberater startest, dass man dir dann nach 2-3 Jahren sagt, du musst jetzt irgendwie so ein Gap Year machen, wo du einen Doktor oder ein MBA machst oder so.
Was glaubst du, ist denn so der ja, motivierendste Grund oder? Und der Grund, der so am nahbarsten ist, weil dieses Thema Altersvorsorge zum Beispiel ist ja, hat es ja gesagt, unglaublich abstrakt und unkonkret und langweilig und so weiter. Ich weiß, bei mir war es irgendwie super cool zu sehen, zum ersten Mal, ich habe Plus gemacht mit dem, was ich gemacht habe. Also ich hatte quasi Geld verdient mit meinem Geld, ohne was getan zu haben, außer mal 4 Klicks hier und da. Ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so dabei geht, dass es so ein Selbstwirksamkeitseffekt irgendwo ist oder so ein, dass es wirklich echt Effekt ist. Gibt es noch andere Dinge oder würdest du bestätigen, dass das quasi ein guter Motivator ist, um weiter dran zu bleiben? Also
ja, man darf sich auf der einen Seite ja, und natürlich ist cool, da helfen vielleicht auch mal Dividende, also vielleicht am Anfang mal einen ausschüttenden Fonds suchen, wenn man noch sowas sucht und noch gar keine Erfahrung hat, dass man weiß, man kriegt mal was aufs Konto überwiesen. Auf der anderen Seite darf man sich davon noch nicht zu sehr abhängig machen, weil was ist, wenn du jetzt loslegst und kommst direkt in so einen Corona-Crash rein? Dann hast du effektiv kein Geld gewonnen, sondern erstmal Geld verloren auf dem Papier. Und ja, muss man aufpassen. Also jetzt Investieren und die Schwankungen an der Börse ein reiner Motivator sind, wäre ich mir jetzt nicht so 100% sicher. Man sollte sich vielleicht erstmal rational mit den Gedanken auseinandersetzen und dann mal so erstmal so ein Zeh ins kalte Wasser tunken und sagen, okay, ich fange jetzt mal mit einem 25-Euro-Sparplan an oder 100 € direkt anlegen. Ja, wobei, das lohnt sich. Also kommt drauf an, bei welchem Broker, muss man halt gucken bei den Kosten oder mal 1.000 € anlegen oder so. Aber klar, wenn man dann so eine Bestätigung sieht und so, wow, das geht echt nach oben und so, voll gut.
Ja. Okay, ja, super spannend. Also ich glaube, das sind die Top-Gründe vermutlich, oder? Diese 4, 5, vielleicht hast du noch irgendwas.
Ja, also ich denke, im Endeffekt muss jeder seine eigene Motivation, seinen eigenen Grund herausfinden. Ja, ich sag's ja mal, ich meine, du kennst ja so mein Ziel, so in mittel- bis langfristiges, ja, mehr oder minder finanzielles Ziel, wobei nicht wirklich ist, ja immer zu sagen, okay, ich würde gerne mal ein Jahr aussteigen, würde mir ein Segelboot kaufen und einmal mit meiner Verlobten um die Welt schippern, ja. Das ist halt so ein Ding, was mich halt motiviert, wo ich sage, okay, das kostet mich vermutlich so und so viel und dann muss ich auch die Opportunitätskosten mit einberechnen, dass wir beide dann nicht arbeiten und solche Dinge. Mhm. Das ist so ein hochgradig individueller Traum, den sicherlich viele Menschen haben, bin ja nicht der Einzige auf dem Planeten, aber verhältnismäßig zur Population wenige. Mhm. Und so gibt es halt andere Menschen, die sagen, okay, also ich möchte unbedingt mal eine Kreuzfahrt machen oder solche Dinge, ja, und mir das erlauben können. Und für solche Dinge muss man halt sparen, für solche Dinge muss man das Geld dann für sich arbeiten lassen. Und ja, wenn man das geschafft hat, dann, oder wenn man erstmal diese Motivation und dieses Ziel hat, dann kann man sich über die nächsten Schritte Gedanken machen, wie mache ich das denn jetzt?
Ja, ich glaube auch, das ist ein bisschen wie mit Abnehmen oder gesund leben. Im Endeffekt ist es für jeden eine andere Motivation, ja, genau. Und andere Dinge helfen dir auch. Also zum Beispiel ist es ja so, dass Leute, die jetzt nur schön aussehen wollen, für den einen kann das ja super klappen, dass er dann jeden Tag ins Gym läuft und irgendwie seine Sit-Ups macht. Für eine andere Person kann das viel zu kurz gedacht sein, das funktioniert überhaupt nicht. Und für dieses eher so dieses, ich fühle mich wirklich wohl, insgesamt, ich bin wacher und so weiter. Vielleicht ist es ja auch so beim Investieren. Der eine sagt, ich habe mir die Altersvorsorge durchgerechnet mit einer Excel-Tabelle und ich sehe jetzt, mit Investieren läuft das so und so durch und macht dann rational seinen Plan und das ist eine super gute Idee oder das treibt ihn dann auch an, dabei zu bleiben, weil er die Effekte sieht. Ja, und vielleicht gibt es jemanden, der dann Effekte sehen muss morgen und der macht dann vielleicht doch mal irgendwie eher was mit Dividenden, einfach um sich am Anfang zu motivieren, um zu sehen, ach, das funktioniert ja wirklich, das ist ja nicht nur ein Gedankenspiel. Und
vielleicht nochmal eine letzte Anekdote, was so das, es geht halt echt um den Wohlfühlfaktor, ja. Mhm. Und ich hatte halt so diesen Negativ-Wohlfühlfaktor während dem Studium. Ich habe ja ein relativ teures Studium gemacht, habe mir auch alles komplett selbst finanziert über Schulden, weil ich halt kein Geld hatte und mir eine Finanzierungsquelle suchen musste. Und so über die Jahre hinweg im Bachelorstudium war das gar kein Problem. Ich habe auch ein bisschen Geld nebenbei verdient und so, das waren dann 3 Jahre. Und dann halt im Masterstudium kommen da mal 2 Jahre hinzu und so. Und dann merkst du halt so, wie der Schuldenberg halt immer größer wird, ne? Und langsam denkst du dir schon, wow, das ist jetzt ein Jahresgehalt, also ein zukünftiges, zu erwartendes Jahresgehalt. Das hatte ich ja zu dem Studiumzeitpunkt noch nicht. Und dann kumuliert sich das so langsam. Und ich hatte dann auch Menschen in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, zum Beispiel, die schon im Banking waren oder so, und ich wusste ja, dass ich ins Banking wollte, die mir dann gesagt haben, hey, dann war, also das ist gar kein Problem, verdienst dann gut und mit Bonus kannst du das zurückbezahlen. Das haben wir alle so gemacht und so weiter. Nichtsdestotrotz bleibt so das unwohle Gefühl, ja. Und kaum hatte ich mein Praktikum, das wird im Banking ja schon gut bezahlt, allein ein Praktikum, dann habe ich natürlich hardcore die Schulden zurückbezahlt, so schnell wie es ging, dann später im Vollzeitjob weiter zurückbezahlt und dann ging es halt so an das Thema Vermögensaufbau und ich kann halt, ich habe beides mitgemacht, ich war jetzt nicht überschuldet oder irgendwie habe unnötige Konsumausgaben gehabt, aber es ist schon deutlich komfortabler zu sagen, ich habe hier ein solides Depot und wenn alle Stricke reißen und alles kacke ist, dann kann ich immer noch mich mal ein Jahr lang zur Ruhe setzen und sagen, okay, jetzt überlege ich mal, wie es weitergeht.
Ja, eine coole Geschichte.
Genau, gut. Danke dir, Calvin, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir, Thomas.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Calvin. Und auch vielen Dank nochmal an unseren Sponsor dieser Folge, Luxor ETFs. Mehr Informationen zu Luxor findet ihr auf luxor.de oder einfach hier in den Shownotes. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.